aufgestanden seid heute Morgen. Manchmal macht man eine Planung und dann kommt man an diesen Punkt, den man geplant hat. Und dann sagt man, hey, aber da habe ich irgendwie etwas Schlechtes überlegt. Wir sind in einer Serie über die Namen Gottes und ich habe mir gedacht, wieso habe ich so viel Zeit für diesen Namen Gottes eingeteilt gehabt und habe ich nicht zwei Namen Gottes behandeln wollen an diesem Sonntag. Und als ich vorbereitet habe, habe ich gemerkt, wow, das war gut so. Und ich glaube, es ist super. So, also, geht's euch gut? Ja, das ist recht. Gut. Also, eben, wir sind daran ja grundsätzlich beim Gesamtthema von Nehemia ein gewaltiger Mann, von dem wir so viele Prinzipien lernen können. Und eben eines dieser Prinzipien war, dass er seinen Gott gekannt hatte. Und die Bibel sagt so wunderbar, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich als stark erweisen. Und wir müssen stark sein in dieser Zeit. Und besonders in dieser Zeit, die noch kommt, wir müssen sehr stark sein. Das bedeutet, wir müssen Gott kennenlernen. Wir müssen ihn suchen. Und in dieser Miniserie über diese Jehova-Namen, wo Gott sich sagt, ich bin Jehova, ich bin Jahwe, ich bin der, ich bin und der ich sein werde, hat Gott sich einen Namen gegeben. Und wir lesen das in 2. Mose 17, 15. Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen, der Herr ist mein Banner. Vielleicht diejenigen im Musikverein, die wissen noch, was ein Banner ist. Und für die anderen, also für meine Kinder, die wissen das nicht mehr, oder? Dieser Name Banner, Nissi im Hebräischen, bedeutet so viel wie Panier, Feldzeichen, Kriegsbanner. Und eben, weil das für uns ein bisschen schwieriger verständlich ist, möchte ich euch versuchen, das ein bisschen zu erklären. Im Mittelalter und in den biblischen Zeiten, da war das genauso schlimm wie heute auf dem Schlachtfeld. Aber vielleicht war der Tumult noch viel größer. Da sind zwei feindliche Heere in den Krieg gekommen, aufeinander geprallt. Und innerhalb von ein paar Sekunden gab es da ein Tohuwabohu, ein Durcheinander. Man kannte nicht mehr, was wo und wie ist. Das war ein fürchterliches Gemetzel. Es war unübersichtlich, man konnte den Überblick verlieren. Und deswegen hatte jede Kriegspartei und jede Untergruppe dieser Kriegsparteien ein Panier, ein Feldzeichen, ein solches Heereszeichen. Und das erhobene Panier zu sehen bedeutete für den einzelnen Kriegsmann Hilfe. Es bedeutete, dort wo das Panier ist, finde ich Kameraden, Orientierung, Hoffnung und Sieg. Das sind diese Dinge, die wir brauchen im täglichen Leben. Und das erhobene Panier markierte also einen Sammelplatz, wo man Hoffnung und Einsatzbereitschaft entfachen konnte, finden konnte. Und den Fahnenträger an der Front des Kampfes zu sehen, bedeutete, wir haben das Land eingenommen, bis dort, wo unser Fahnenträger steht. Und deswegen, wenn ein gefallener Fahnenträger, jemand gefallen ist, der den Fahnen hochgehaben hatte, dann haben wir den natürlich sofort ersetzt. Und jetzt sagt uns Gott ganz interessant, dass er unser Panier ist. Unser Siegeszeichen, unser Kriegsbanner. Es gibt viele Christen, die versuchen aufgrund erlebter Schwierigkeiten jegliche Konfrontation und Auseinandersetzung und jeden Kampf zu vermeiden und auszuweichen. Ich weiß, von was ich spreche. Wir versuchen deswegen Konflikte auszuweichen, weil sie unangenehm sind. Und weil sie uns verletzen können, weil ich das schon früh erlebt hatte, habe ich mich an dieses Schema gewöhnt. Und es stimmt, Jesus hat uns als Christen tatsächlich aufgerufen, Friedensstifter zu sein. Stimmt das? Und wir leben in einer Zeit, wo das brisanter ist denn je, wo wir da herausgefordert sind denn je. Aber egal, wie sehr wir uns danach ausrichten, diese Friedensstifter-Mentalität auszuleben, werden wir sehen, dass wir Konflikte erleben, Gegenwind erleben, vielleicht sogar Verfolgung. Auch Jesus, der große Friedefürst, wie wir das gehört haben, hat immer in seinem Leben diese Konflikte erlebt. Wieso? Weil er Profil hatte. Weil er nicht wischiwaschi war. Weil er das lebte, zu dem er stand. Und das hat Gegenwind aufgerufen, speziell bei den religiösen Menschen und beim frommen Volk. Und es ist eine Tatsache, dass auch wir in unserem Leben, wenn wir mit Jesus kompromisslos leben, uns bemühen, ihn zu repräsentieren, immer wieder Schwierigkeiten erleben werden, Gegenwind erleben werden, Opposition erleben werden, die wir nicht eingeladen haben, aber die kommen einfach. Die klopfen einfach an deine Tür. Und auch als Christen erleben wir immer wieder Notlagen, Katastrophen, auch wenn wir das nicht gesucht haben. Und Paulus bezeichnet die Nachfolger von Jesus als Soldaten Christi. Wow, was für ein Ausdruck! Er sagt seinem jungen Sprössling Timotheus: uns sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. 2. Timotheus 2, 3. Wow! Was für eine Bezeichnung, hä? Herausforderungen und Widerstände können wir nicht aus unserem Christenleben verbannen. Aber jetzt kommt die Frage: Wie begegnen wir Schwierigkeiten? Wie begegnen wir Herausforderungen? Wie begegnen wir dem Gegenwind, wenn er plötzlich an unsere Tür klopft? Begegnen wir ihnen passiv? Oder lassen wir uns von Gott eine Kampfmentalität schenken, diesen Widerständen aktiv zu begegnen und in die Augen zu schauen? Und in 2. Mose 17 lesen wir, wie Gott seinem Volk eine ganz wichtige Lektion gelehrt hatte. Gott hatte sein Volk aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei geführt, mit starker Hand aus Ägypten. Wow! Sie waren gemäß Gottes Geheiß auf dem Weg ins verheißene Land. Ein langer Zug von 2 bis 3 Millionen Menschen und ganz viel Vieh. Und gerade hatten sie das Wunder erlebt, wie Gott ihnen Wasser geschenkt hat aus dem Felsen, der da Christus repräsentiert. Viel Wasser, hektoliterweise Wasser. Und dann ist es geschehen. Sie waren im Willen Gottes, oder nicht? Und dann geschah es. 2. Mose 17, 8. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Rephidim, das spricht von Riesen. Die Israeliten hatten diese Konfrontation nicht gesucht. Sie hatten sie nicht mal provoziert. Einige Bibelkommentaren behaupten, dass dieser fiese Kampf von Amalek wirklich schlimm war, weil diese das Volk Israel von hinten angegriffen hatte. Wer war denn am Schluss dieser langen, langen Karawane? Es waren die Kranken, es waren die Schwachen, es waren diejenigen, die sonst schon einen schwierigen Abschnitt in ihrem Leben erlebt haben. Und das Erste, das wir also von dieser Begebenheit lernen können, ist: Du kannst Angriffe des Feindes erleben, obwohl oder gerade weil du ein Kind Gottes bist. Israel musste in Ägypten keinen Krieg führen. Sie hatten deswegen auch keine Erfahrung. Gott erklärte, dass er selbst und höchstpersönlich sie aus dieser miesigen Lage führen wollte. Aber jetzt waren sie befreit. Sie sind auf dem Weg ins verheißene Land. Und sie stellen fest, dass sie Feinde haben. Sie stellen plötzlich fest, dass einige nicht glücklich waren, dass sie da waren. Und zusammen mit ihrem Gott Land ein. Und auch wenn wir Gunst bei Gott haben, das müssen wir wissen, heißt das noch lange nicht, dass wir deswegen keinen Widerstand erleben. Es scheint sogar, dass wir oft, nachdem Gott uns gesegnet hat, wir angegriffen werden. Wieso, weiß ich auch nicht genau. Vielleicht, weil der Teufel einfach nicht möchte, dass wir uns im Sieg des Herrn erfreuen. Wir alle werden immer wieder angegriffen. Körperlich, geistlich, emotional, durch eine Krankheit, einen Unfall manchmal sogar vielleicht. Wir alle erleben immer wieder, dass wir versucht werden, dass Lust aufkommt, uns ködern möchte. Und manchmal, oder sogar sehr oft, haben wir gar nichts falsch gemacht. Und viele Menschen mögen uns nicht, ganz einfach, weil sie sich selbst nicht mögen. Wie können sie sich mögen, wenn sie den Gott der Liebe nicht kennen? Und manche mögen uns nicht, weil sie sehen, was Gott in uns und durch uns tut. Die Amalekiter wussten genau, dass Israel von Gott berufen war und dass Gottes Segen auf ihnen lag. Und da sind sie auf die Barrikaden gegangen. Die Bibel sagt uns in 1. Johannes 3, 13, seid daher nicht überrascht, liebe Geschwister, wenn die Welt euch hasst. Oder im 1. Petrusbrief 5,8 lesen wird, seid besonnen, seid wachsam, euer Feind der Teufel streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ui, ui, ui. Und deswegen schreibt er im 9. Vers, widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Du kannst also Angriffe und Schwierigkeiten erleben, auch als Gotteskind. Oder vielleicht gerade, weil du ein Gotteskind bist. Das ist das Erste. Der zweite Punkt, den wir lernen können aus dieser Geschichte aus 2. Mose 17, so ein sensationell bildlich dargestellt. Gott wollte seinem erlösten Volk lernen, Widerstände nicht passiv zu begegnen, wie sie das in der Vergangenheit getan und erlebt hatten, sondern er wollte ihn vielmehr mit einer neuen Kämpfermentalität ausrüsten. Er wollte, dass sie mit einer Kämpfermentalität aktiv diesen Schwierigkeiten, diesen Widerständen entgegentreten würden. Und da lesen wir in 2. Mose 17 vom 9. Vers an. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels, und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Ein wunderbares Bild hier. Könnt ihr euch das Bild hier vorstellen? Und die Bibel gibt uns eine klare Formel, um unseren Feinden und Widerständen zu begegnen und sie zu besiegen. Und wir finden sie in 1. Timotheus 6, 12. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört, und gewinne den Siegespreis. Das ist deine Berufung, zu siegen. Aber wenn du siegen willst, musst du auch kämpfen. Mose gebot also Josua, eine Armee aufzustellen und zu kämpfen. Mit Händen und Füßen und weiß nicht wie. Also etwas, das sie in Ägypten nie gelernt hatten, nie getan hatten. Wahrscheinlich waren sie auch mit den Waffen schlicht ausgerüstet. Und in dieser Zeit, wo der Josua unten kämpfte, was hat der Mose gemacht? Keine Ferien am Roten Meer, sondern er ist auf den Berg gekraxelt. Und er hat mit seinen Mitstreitern Fürbitte und geistige Kampfführung betrieben. Und ich meine, dass viele Christen so leben, nach dem ersten Teil des Verses, sie haben so dieses Motto des ersten Teils des Verses von Epheser 6,12. Denn wir kämpfen nicht. Denn wir kämpfen nicht. Fertig. Aber wir sollen die ganze Bibel lesen Und wenn wir weiterlesen, lesen wir, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen. Und das ist etwas anderes. Wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte, gegen Gewalten, gegen die bösen Geister, die diese finstere Welt beherrschen. Und die Bibel sagt uns, dass es absolut notwendig ist, einen guten Kampf zu kämpfen, bei dem wir unseren Glauben im vollen Maß einsetzen müssen. Wir müssen unbedingt lernen zu kämpfen. Wir müssen unbedingt lernen zu kämpfen. Ja, für was? Zum Beispiel für unsere Ehe. Die Statistik zeigt zum Beispiel, dass wenn ein Mensch, ein Ehepartner, eine Hirnverletzung hat, dass innerhalb von 2 Jahren 75-80% dieser Ehen geschieden werden. Wieso? Weil es einfach schwierig wird. Weil du plötzlich mit einem ganz anderen Persönlichkeit zu tun hast, nach einer Hirnverletzung. Und Gott sagt, wir sollen kämpfen. Und auch in unserem Leben war es nicht immer einfach, ich sag's euch. Wenn du plötzlich 3 Teenager hast, wenn du plötzlich eine hochaktive Frau gehabt hast und die plötzlich wie ein Teenager ist. Aber wir sind berufen zu kämpfen. Kämpfen zum Beispiel für unsere Ehen. Zu kämpfen für unsere Kinder. Wir müssen kämpfen, damit wir Frieden in unseren Gedanken haben. Mensch, Weiher, wenn wir nicht kämpfen, was da für ein Kampf tobt, dann haben wir verloren. Wir müssen kämpfen für unser geistliches Wachstum. Wir brauchen diese Kampfmentalität, um im Glauben zu wachsen. Wir müssen kämpfen gegen die Versuchung. Wir müssen kämpfen für die Einheit in der Gemeinde. Wir müssen kämpfen für ein gutes Klima an unserem Arbeitsplatz und so weiter. Dieser Kampf ist uns zugeteilt worden. Den macht nicht Gott für uns. Und es ist diagonal unbiblisch zu denken. Ja, wenn mir Gott halt den Sieg nicht schenken will auf diesem Gebiet, dann akzeptiere ich das halt. Ja, wenn mir Gott keinen geistlichen Durchbruch schenken will, dann ist das halt so, oder? Hey, wir müssen willig sein, dem Feind und den Umständen im Sinne zu begegnen und mutig in die Augen zu schauen. Und dabei müssen wir erkennen, dass der Sieg immer auf 2 Ebenen gekämpft werden muss. Und unser biblisches Bild ist so wunderbar dabei. Erstens, auf der natürlichen, praktischen Ebene, genau dort, wo sich das Problem abspielt. Wenn wir ein Problem haben mit unserem Nachbarn, dann müssen wir uns überlegen, wie wir da argumentieren, wie wir reden. Wenn wir einen Konflikt haben an unserer Arbeitsstelle, dann ist das ein Ort, da müssen wir uns engagieren. Aber wir sehen hier in unserem Beispiel, dass wir diesen Kampf auch auf einer 2. Ebene antreten müssen, im Gebet. Auf unseren Knien im Kämmerlein oder auf dem Gebetsspaziergang, spielt ja keine Rolle, indem wir Fürbitte tun und geistliche Kampfführung leisten. Verstehen wir das? Und jetzt ist es wirklich manchmal ganz schwierig abzuspüren, wann wir beten sollen und wann wir handeln sollen. Es gibt Zeiten, da müssen und sollen wir besser schweigen. Und es gibt Zeiten, da müssen wir reden. Es gibt Zeiten, da müssen wir bereit sein, auf unser Recht zu verzichten, wie Jesus das sagt. Und es gibt Zeiten, da müssen wir aufstehen und unsere Gründe, wieso, dass wir diese Perspektive von einer Ansicht haben, dass wir die immer wieder betonen. Es ist oft unglaublich schwierig abzuspüren, auf welchen dieser beiden Gebiete der Einsatz gerade speziell nötig ist. Aber eines ist klar, dass wir oft viel schneller bereit sind, eine Auseinandersetzung auszutragen auf der natürlichen Ebene. Es ist doch viel schneller, dass ich da meinem Gegenüber an die Gurgel gehe. Also ernst würde ich das nicht tun jetzt. Aber sonst ist doch viel einfacher. Mal schrötterig nachrufen, oder? Anstatt ins Gebetskämmerlein zu gehen und zu beten und zu vertrauen, dass der himmlische Daddy im Himmel die Weichen stellt, währenddem ich einfach mit ihm spreche. Halleluja. Unser Engagement auf beiden Ebenen ist bitter nötig, wenn wir Siege erringen wollen. Mose gebot Josua zu kämpfen, aber gleichzeitig hat er die Verantwortung, Fürbitte zu tun für die Kämpfenden. Verstehen wir das? Und manchmal beten wir wie die Weltmeister und wir kämpfen nicht. Gott wollte uns schon lange sagen, mach mal diesen Mund auf. Und manchmal kämpfen wir, aber wir beten nicht. Ohne Glauben. Aber Glaube ohne Kampf auf beiden Ebenen ist so wie Glaube ohne Werke. Genau so könnte ich es definieren. Es ist ein unnützes Getue in unserem Fleisch ohne Gott. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Mensch, die konnten machen, was sie wollen. Wenn der Mose sich nicht engagiert hatte, dann ist nichts geschehen, oder? Was hatte Mose in der Hand? Einen Hirtenstab, der symbolisch gesehen die Gottes Gegenwart und die Kraft offenbar hatte. Möcht ihr euch erinnern, in 2. Mose 4, da hat Mose diesen Stab vor dem Pharao hingeworfen. Und was ist geschehen? Er ist zur Schlange geworden. Und was haben diese Schlangen gemacht? Die anderen gefressen. Wir sind auf der Siegerseite. Amen. Und als die Kinder Israel auf dem Kampffeld, auf den Berg zu Mose aufblickte und den Stab Gottes sahen, der gegen den Himmel ausgerichtet war, wurden sie inspiriert zum Kämpfen. Und um das geht's. Das muss Hand in Hand gehen. Wenn der Feind angreift, braucht es also zwei Dinge. Wir müssen bereit sein, dem Feind oder Widerstand auf der natürlichen, praktischen Ebene zu begegnen und die Situation konfrontieren. Und zweitens, wir müssen bereit sein, Gott anzubeten. Denn er ist unsere einzige Kraftquelle. Halleluja. Und ich glaube, wenn wir Gott anbeten, dann realisieren wir, dass wir eine Kraftquelle haben außerhalb von uns, die uns zum Sieger katapultieren wird. Halleluja. Gott wollte, dass sein Volk verstand, inmitten des Kampfes war Jehova Nissi ihr Panier, ihre einzige Hoffnung. Haben wir das verstanden? Und dann das Dritte, das wir in dieser Geschichte betrachten möchten, ist dies. Gott will andere Leute gebrauchen, um dich zum Sieg im Herrn zu führen. Ich liebe die Bibel, die ist genial. Dieses Bild ist so genial, so bilderbuchmäßig. Okay, Vers 11. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Moses wurden schwer, darum nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn. Und er setzte sich darauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Mama, mir ist das lange gegangen. Da ging es über längere Zeit. Und Gott sei Dank gab es den Aaron und den Hur. Josua und die Krieger unten im Tal, die waren nur siegreich, die waren nur gesegnet, weil es da auf dem Berg ein Trio gab, das gebetet hatte, das Fürbitte getan hat. Mose war nicht gerade in dieser Situation auf dem Kampfplatz, aber Gott gebrauchte Mose auf dem Berg, dass Josua das Kriegsvolk siegreich einfach voranführen könnte. Können wir das verstehen? Josua wäre nicht erfolgreich gewesen ohne den Mose. Und Mose? Mose wäre nicht erfolgreich gewesen ohne den Aaron und den Hur. ohne diese entscheidende Unterstützung. Was folgen wir daraus? Gott will, dass uns bestimmte Leute durch ihre Fürbitte und ihren Zuspruch zum Sieg im Herrn führen. Das ist ein Prinzip Gottes. Gott will, dass auch wir bestimmten Leuten durch unsere Fürbitte und unseren Zuspruch zum Sieg führen. Und der Teufel weiß das. Und deswegen versucht er uns zu überzeugen, dass wir das Leben als Christen und unsere Kämpfe alleine bestreiten können. In unserem Stolz denken wir, dass wir die Einzigen sind, die gewisse Schwierigkeiten durchmachen müssen und dass uns die anderen deswegen gar nicht recht verstehen können. Aber der Teufel weiß haargenau, dass wenn er dich in die Isolation treiben kann, du uneffektiv wirst für sein Reich, weil Gott will, dass wir uns ergänzen und zusammen vereint Siege für ihn erringen. Deswegen sind wir ein Reich. Und du bist heute nur an dem Punkt geistig gesehen, wo du jetzt bist, weil andere einmal in dein Leben investiert haben. Und Gott möchte, dass auch du dich jetzt wieder in andere investierst. Und deswegen haben wir die LGS, die Lebensgruppen, wo wir immer wieder über unsere Herausforderungen sprechen und füreinander beten. Und hör mir mal gut zu. Wenn wir bereit sind, unsere Herausforderungen mit anderen zu teilen und darin verletzlich und transparent werden, denn das geschieht, dann geben wir Gott Gelegenheit, durch den Dienst von jemand anderem unserer Not zu begegnen. Ein interessanter Mechanismus, den sich Gott ausgesucht hat. Und so wirst du gesegnet und Menschen in deiner LG werden gesegnet, die dir gedient haben. Wieso? Nur weil du bereit warst, dich zu öffnen und transparent zu sein. Wundere dich nicht, wenn du gewisse Durchbrüche allein nicht schaffst. Vielleicht ist es, weil du in deinem Stolz denkst, dass du es allein schaffst, geistig voranzukommen und es nicht nötig hast, aktiv in einer Lebensgruppe zu dienen und von anderen Segen zu empfangen. Wir lernen von dieser Geschichte also drittens, dass Gott will, dass andere Leute gebraucht werden, um dich zum Sieg im Herrn zu führen. Und jetzt das vierte, das wir von dieser Geschichte lernen können, das ist fast der Höhepunkt. Schaue immer wieder auf zu Jehova Nissi, deinem Siegespanier. Und da lesen wir 2. Mose 17, 14. Da sprach der Herr zu Mose nach dem Sieg. Sagen andere Übersetzungen, schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Das wäre noch eine spezielle Predigt, das muss ich heute weglassen. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Kriegsbanner. Und vielleicht verstehen wir mittlerweile schon ein bisschen besser, was das bedeutet. Nach dem ersten Sieg auf dem Weg ins verheißene Land wollte Gott seinem Volk also lernen, dass egal wie stark, egal wie übermächtig euer Feind ist, sie können bezwungen werden. Nicht durch eure Kraft, aber durch mich. Und sie sollten lernen, dass sie ihren Teil dazu beitragen mussten, um zu diesem Sieg zu gelangen, indem sie zu Gott, ihrem Siegesbanner, immer wieder neu aufschauten. Sie mussten lernen, auf Gott zu vertrauen, der ihnen Gewissheit schenken wollte, dass er sie ans Ziel und zum Erfolg führen wollte. Ohne Gott können wir nichts tun, stimmt das? Aber das heißt nicht, dass wir nichts tun müssen. Wir haben eine Verantwortung, wir haben unseren Teil zum Sieg beizutragen, indem wir in unseren Widerständen und Anfechtungen auf Jehova Nissi schauen, auf unser Siegesbanner. Das scheint banal zu sein, aber ohne das läuft überhaupt nichts. Und wenn wir später lesen, was das Volk so erlebt hatte, lesen wir in 5. Mose 20 folgende interessante Begebenheit. Wenn du gegen deinen Feind in den Krieg ziehst und Rosse und Streitwagen siehst, ein Volk, das größer ist als du, kennen wir das in unserem Leben? Oh yes. So fürchte dich nicht vor ihnen. Wieso? Denn der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, ist mit dir. Denn der Herr, euer Gott, geht mit euch, um für euch mit euren Feinden zu kämpfen, um euch zu helfen. Und ehrlich gesagt, wer macht den größeren Teil des Kampfes? Es ist der Chef, oder? Gott sei Dank. Halleluja. Und Gott sagt in diesem Abschnitt seinem Volk, schau zurück, mein Volk, immer wieder, woraus ich dich geführt habe. Woraus ich dich erlöst habe. Und ich, der ich dich herausgeführt habe, bin immer noch an deiner Seite, sagt er hier. Und der Gott, der angefangen hat mit dir, der wird auch vollenden und er wird dich ans Ziel bringen. Halleluja. Aber du musst den Fokus auf mich gerichtet behalten. So. Und jetzt wird es ein bisschen heißer. Wer sind dann die Feinde, die uns in die Knie zwingen wollen und wo wir in deren Bedrängnis unbedingt zu Gott aufschauen müssen? In unserer Geschichte waren es die Amalekiter, die versuchten, das Volk Gottes auszurotten, nicht ein bisschen zu belästigen. Die Amalekiter versuchten, das Volk Gottes auszurotten. Sie haben es ganz fies gemacht, von hinten. Jedes feindliche Volk, Nation von Gottes Volk hat in der Bibel eine symbolische Bedeutung. Und Amalek ist ein Sinnbild für die fleischliche Gesinnung von uns. Für unsere gefallene menschliche Natur, die permanent gegen unseren Geist streitet und uns oft veranlasst, das zu tun, was wir eigentlich nicht möchten. Kennen wir das? Wie reagieren wir, wenn wir versucht werden? Bevor du in den Apfel beißt, denk nach, ob er Versuchung heißt. Ja, das ist so. In unserem Leben will immer wieder das Böse und die Sünde die Oberhand gewinnen und uns damit von Gott, unserer Lebensquelle, trennen. Kennst du das in deinem Leben? Was geschieht? Es geschieht ein Kampf. Und da sind wir wieder beim Thema. Dieser berühmte Kampf zwischen Geist und Fleisch. Und was wir tun sollten, knapp gesagt, hey Fleisch, hier spricht der Geist, verschwinde! Kennst du diesen Kampf in deinem Herzen? Wer wird ihn gewinnen? Tina hat das schon mal so wunderschön gesagt. Es gibt in unserem Leben so wie zwei Hunde, einen weißen und einen schwarzen. Und die Frage ist, welche von diesen Hunden füttern wir, oder? Das ist die entscheidende Frage. Wenn wir versucht werden und in einem Kampf stehen, ist unsere persönliche Entscheidung, unser Wille und dann unser Handeln ganz wichtig, wie wir eine Sache angehen. Ganz konkret und praktisch. 1. Mose 4,7, ganz am Anfang der Bibel, sagt Gott schon einem Mann, ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und bei ganz vielen Dingen, die wir erleben, antreffen, die uns begegnen, wissen wir ganz klar in unserem Herzen, ob es gut ist oder nicht, ob es falsch ist oder richtig ist. Und es braucht unser Kampf, unsere Entscheidung. Soll ich ein zweites Mal hinschauen oder nicht? Wird mein Gewissen belastet, wenn ich das tue? Hat Gott Freude an dieser Entscheidung oder nicht? What would Jesus do? Würde Jesus diesen Film auch anschauen? Bringe ich das näher zu Gott? Soll ich das sagen oder nicht? Welche Apps tue ich auf meinem Smartphone? Und so weiter. Kennt ihr das? Das ist der Kampf, der auf der ersten Ebene abläuft, den wir unbedingt kämpfen müssen. Das ist unsere Verantwortung. Und erinnert euch daran, die Amalekiter waren ganz fies von hinten. Wir werden dann angegriffen, nicht nach deinem Lobpreisgottesdienst, Halleluja, sondern wenn wir müde sind, wenn wir schon am Boden sind, wenn wir nicht mehr mögen. Pass auf diesen amalekitischen Feind auf. Aber schwierig wird es dann, wenn wir versuchen, Kompromisse in unserem Leben zu machen. Denn das Böse ist unser Feind und nicht unser Kumpel. Verstehen wir das? Und welcher Hund in uns wird wachsen? Verstehen wir? Es braucht diesen Kampf. Es braucht diesen Kampf auf der praktischen Ebene. Aber dann kommt etwas ganz, ganz Wichtiges. Gott sagt uns mit dem Namen Jehovah Nissi, dass wir in solchen Situationen der Versuchung und Anfechtung zu ihm aufblicken können und sollen und müssen. Und wenn wir diesen Kampf nicht auch auf der zweiten Ebene im Geist kämpfen und auf unser Siegesbanier schauen, dann werden wir der Versuchung immer unterliegen. Ich weiß, von was ich spreche. Ohne diesen Jehovah Nissi, ohne diesen Aufblick zu ihm, können wir uns so viele gute Vorsätze machen, wie wir nur wollen. Wir werden scheitern. Aber Gott hat sich den Namen Jehovah Nissi gegeben, weil wir wissen sollen, dass er unser Siegesbanner ist, zu dem wir aufschauen können. Halleluja! Wer ist denn dieser Jehovah Nissi? In Jesaja 11, 1 und 10 lesen wir, und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössing herausbrechen aus seinen Wurzeln. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Heidenvölker, das sind wir, fragen nach dem Wurzelspross Isais, der als Banner für die Völker dasteht und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Halleluja! Jesus Christus ist unser Siegespanier. In 4. Mose 21 lesen wir, dass das Volk sich gegen Gott auflehnte und murrte und dann von Schlangen gebissen wurde. Verstehen wir das? Und 4. Mose 21, 8 sagt, da sprach der Herr zu ihm, fertige eine Schlange an und befestige sie wo? Oben an einer Stange. Und jeder, der sie anschaut, jeder, der aufblickt, nachdem er gebissen wurde, wird am Leben bleiben. Wir alle wurden gebissen von der Sünde. Im Neuen Testament sagte Jesus von sich selbst, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jesus sagte in Johannes 12, 32, ich aber werde von der Erde erhöht werden und dann werde ich alle zu mir ziehen. Verstehen wir das? Jesus Christus ist unser Siegesbanner, das ein für alle Mal auf diesem Hügel von Golgatha errichtet worden ist und zu dem wir aufschauen dürfen, Tag für Tag, in unseren Kämpfen und Schwierigkeiten. Ich finde das sensationell. Denn aus eigener Kraft werden wir es nicht schaffen, diese Siege zu erringen. Aber Gott lädt uns aus seiner Gnade zu leben. Aus den Ressourcen, die vom Königsthron Gottes kommen. Und wir dürfen da ansaugen, Tag für Tag. Es ist eine Tatsache, dass in unserem Leben immer wieder Widerstände, Angriffe, Stürme, Winde, Wellen kommen. Und die Frage ist, auf was richten wir unsere Augen, wenn diese Wellen kommen, wenn diese Stürme kommen? Ist das schon alles gewesen? Der wichtige Teil fehlt noch. Ja, macht nichts. Ihr kennt die Geschichte, oder? Ein Chaos, ein Gegenwind, Wellen, der Petrus. Er sieht Jesus, er schaut auf ihn und er kann laufen. Er kann Dinge tun, die unmöglich sind für einen Menschen zu tun. Aber dann sieht er die Wellen und hört das Rauschen des Windes und was geschieht? Er sauft ab, oder? Mama mia. Die Frage ist, auf wen und was haben wir unsere Augen gerichtet? Und es gibt in unserem Leben immer wieder Widerstände, die unser geistliches Leben lähmen wollen, aufhalten wollen, zerstören wollen. Auch wenn wir das nicht suchen. Es gibt in unserem Leben immer wieder Dinge, die versuchen, dass wir zurückweichen und dass wir aufgeben. Manchmal stürzen unsere Finanzen in den Keller. Und manchmal werden wir bedrängt, wir erleben Widerstand, wir erleben Opposition, manchmal sogar Verfolgung. Manchmal kommt Krankheit oder Schwäche an uns heran. Manchmal werden wir körperlich, manchmal geistig, manchmal emotional angegriffen. Manchmal sind wir ausgelaugt. Manchmal mögen wir nicht mehr. Manchmal möchten wir aufgeben. Und diesen Zeiten ermutigt uns die biblische Betrachtung von heute, dass Jesus unser Siegesbanier ist. Und dass wir unsere Augen erneut auf ihn aufrichten sollen und können. Ich hebe meine Augen auf zu dem Herrn. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Sensationell. Wenn der Gegenwind kommt, dann gebe ich nicht auf, sondern dann renne ich weiter. Im Aufblick zu Jesus, der mein Siegespanier ist, meine Siegesflagge. Auf ihn fokussiere ich mich. Ich richte meine Augen auf ihn. Nicht auf die Welle, nicht auf die Feinde zu hinten oder vorne. Egal. Ich schaue nicht, was mir entgegenkommt. Ich schaue nicht, was hinter mir liegt. Oh, ich schaue auf Jesus. Ich lasse meine Augen auf den Herrn gerichtet lassen. Er hat mich so weit gebracht. Und er wird mich auch ans Ziel bringen. Amen. Der das Gut in meinem Leben begonnen hat, der wird es auch vollenden. Er ist meine Quelle. Er ist mein Siegespanier. Er ist meine Kraft. Er ist meine Inspiration. Der Herr ist derjenige, zu dem ich aufblicke, um Wegweisung und Führung zu bekommen. Jesus hat gesagt in Lukas 10, 19, es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben. Es ist wahr, sagt Jesus, es stimmt. Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpionen zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Und nichts wird euch schaden können, weil ihr ein Siegespanier habt. Weil ich gesagt habe, es ist vollbracht. Halleluja. Herr, wir möchten dir danken von ganzem Herzen für diese ganz einfache, bildliche Lektion heute Morgen, die uns so viel gezeigt hat, Herr. Danke, dass du unser Siegespanier bist, dass wir zu dir aufschauen können. Du ermutigst uns nicht zu ermatten, sondern zu dir zu schauen. Du hast gesagt, wir haben schwer in der Welt, haben wir Angst, aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Danke, Herr, dass du uns lehrst zu kämpfen. In deinem Sinn, Herr. Dass du uns lehrst, wirklich eine Kampfmentalität einzunehmen. Den Situationen in die Augen zu schauen und nicht zu fliehen. Aber auch aufzublicken zu dir und zu kämpfen. Und im Geist zu ringen. Und du hast gesagt, dass wir auf der Siegerseite sein sollen. Herr, danke, dass wir nicht allein kämpfen müssen. Dass du uns Brüder und Schwestern geschenkt hast, die mit uns im Kampf stehen. Und wo wir zusammen auf dieses Siegespanier schauen können. Oh, wir danken dir von ganzem Herzen. Danke für Jesus, dass du unser Panier bist, Herr. Herr, wir kennen sie, diese Situationen, die uns in die Knie zwingen möchten. Wir kennen diese Gegenwinde, wir kennen diese Ermutigungen. Aber heute Morgen kommt dieses Wort der Ermutigung zu uns. Schau auf zu mir. Herr, danke. Danke bist du unser Jehova Nissi. Unser Feldzeichen, unser Siegeszeichen, unser Siegespanier. Lass uns diese einfache Begebenheit niemals vergessen, Herr. Du kämpfst an unserer Seite viel mehr für uns, gehst uns viel mehr voran sogar. Danke von ganzem Herzen. Oh, Halleluja. Herr, und ich segne jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Und ich weiß, da gibt es Menschen, die haben Not, Herr. Die sind in Nöten. Die haben Krankheiten. Die sind herausgefordert. Da gibt es finanzielle Schwierigkeiten. Da gibt es zwischenmenschliche Schwierigkeiten. Herr, und ich danke dir, dass das ein Tag des Sieges ist. Ich danke dir, dass das ein Tag ist der neuen Anfänge. Ich danke dir, dass das ein Tag ist, Herr, wo wir diesen Situationen in die Augen schauen und wo wir mit deiner Hilfe und im Aufblick zu dir zu neuen Ufern kommen, neue Durchbrüche erleben, nicht weil wir besser oder gut sind, sondern weil du gut bist und weil du gesagt hast, es ist vollbracht. Halleluja. Ich denke, wir geben unserem Jehovah Nissi einen wunderbaren Applaus und singen noch ein Lied. Amen.